Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag rund um die vierte Adventskerze. Und der eine oder die andere von Ihnen hat vielleicht auch schon eine Weihnachtskrippe aufgestellt. Steht da bei Ihnen eigentlich auch ein Esel mit im Stall? Er darf ja eigentlich nicht fehlen, obwohl er immer wieder als dumm und störrisch diffamiert wird. Aber eigentlich ist der Esel ein verkannter Menschenfreund. Bei Jesus jedenfalls war der Esel bei wichtigen Lebensstationen dabei. Und der in Fulda lebende Philosoph Christoph Quarch empfiehlt den Esel sogar als Vorbild für heutige Führungskräfte. Grund genug, uns am Sonntag vor Weihnachten mal etwas näher mit dem Esel zu beschäftigen. Im Himmel und Erde Sonntagsthema, gleich im zweiten Teil der Sendung. Aber zunächst schauen wir auf aktuelle Vorgänge aus Religion und Kirche in dieser Woche. Gerade an Weihnachten kommt ja die Situation der Christen im Nahen Osten in den Blick. Für viele Christen in Palästina mag in diesen Tagen nicht so die rechte Weihnachtsfreude aufkommen, angesichts des anhaltenden Krieges in Gaza und der Bedrohungssituation auch im Westjordanland. Bethlehem ist in diesen Tagen kein sicherer, friedlicher Ort. Und nach dem Sturz des Assad-Regimes atmen zwar in Syrien auch viele Christen auf, aber sicher können sie nicht sein. Ohnehin sind viele schon gegangen.
Die Situation der Christen im Nahen Osten mache eine dramatische Entwicklung durch, sagt Matthias Vogt vom Deutschen Verein für das Heilige Land in Köln. Ihre Zahl betrage nämlich im Durchschnitt aller Länder gerade einmal 2%.
Wenn man 50 Jahre zurückschaut, sind es noch weit über 10% gewesen. Und wenn man gar bis zum Ersten Weltkrieg schaut, wo wir über 20% Christen in den damaligen asiatischen Provinzen des Osmanischen Reichs hatten, stellt man fest, dass wir da auf weniger als ein Zehntel dessen zurückgefallen sind bis heute.
Als Ursache hierfür nennt der studierte Islamwissenschaftler drei Gründe. Das eine seien Kriege, Terror und Gewalt. Das zweite die wirtschaftliche Situation, die Christen hindere, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das dritte und wichtigste aber sei die fehlende politische Teilhabe.
Christen können sich politisch nicht beteiligen oder nur eingeschränkt beteiligen, fühlen sich als Bürger zweiter Klasse und suchen deswegen Perspektiven woanders.
Ähnlich sieht es Kamal Sido, der Nahostexperte der Gesellschaft für bedrohte Völker, und ergänzt:
Wenn staatliche Strukturen zerfallen, Chaos entsteht, wie in Syrien, Irak, Libyen oder Jemen, geraten die Christen zwischen die Fronten.
Deshalb müsse gerade in Syrien, wo nach dem Sturz von Diktator Assad Islamisten die Herrschaft übernommen haben, die Lage genau beobachtet werden. Die Zahl der Christen in dem gebeutelten Land ist ohnehin nur noch sehr gering. Zwar waren es vor dem Bürgerkrieg schätzungsweise 1,5 Millionen, doch seien inzwischen rund 80% von ihnen ausgewandert, sagt Matthias Vogt.
Beobachter sprechen jetzt noch von 250.000 Christen. Das ist eine verschwindend kleine Zahl. Die Rolle, die Christen in Syrien noch spielen können in der Gesellschaft, die ist tatsächlich in Frage gestellt.
Obgleich die neuen Machthaber zugesagt hätten, dass die Christen weiterhin ihre Gottesdienste feiern können, ist Kamal Sido skeptisch. Schließlich sei die federführende HTS-Miliz auf der Terrorliste der Vereinten Nationen und da sei Vorsicht angebracht.
Ich gehe davon aus, dass die neuen Machthaber in Syrien versuchen werden, weiter Syrien zu islamisieren, bei der Vergabe von politischen Posten vielleicht ein paar Christen bekommen, ein paar Posten, aber inhaltlich wird das Regime ein islamistisches und das bedeutet kein freies Leben für Christen und andere Minderheiten.
Der Exodus hält an. Ulrich Pick berichtete über die Lage der Christen im Nahen Osten. Weihnachten ist das Fest des Friedens und gerade in einer Zeit, in der wir erschrecken über den Krieg in der Ukraine, im Gaza oder im Sudan, ist diese Friedensbotschaft wohl umso wichtiger. Die evangelische und die katholische Kirche geben jährlich einen Rüstungsexportbericht heraus, in dem sie kritisch darauf schauen, welche Rolle deutsche Waffen für die Kriege in der Welt haben. In dieser Woche wurde der aktuelle Bericht vorgestellt. Er spart nicht mit deutlichen Worten.
Die Bundesregierung muss ihre militärische Unterstützung Israels hinterfragen. Das ist eine der Kernforderungen der GKKE. Die gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung betont in ihrem Bericht die besondere Verantwortung Deutschlands für Israel und dessen Recht auf Selbstverteidigung. Aber man müsse auch sehen, wie der Krieg im Gazastreifen geführt wird, so der katholische Vorsitzende der Organisation, Karl Jüsten.
Wir stellen fest, dass Israel sicher neben einigen berechtigten militärischen Erfolgen, aber auch eben das humanitäre Völkerrecht möglicherweise bricht. Da können wir nicht die Augen vor verschließen. Das müssen wir benennen. Und deshalb sagen wir, dass wir die Bundesregierung auffordern, darauf zu achten, keine Waffen nach Israel zu exportieren, die dazu angetan sind, Menschenrechtsverletzungen zu ermöglichen.
Man fordere kein generelles Waffenembargo gegen Israel, betont der Vorsitzende der Fachgruppe Rüstungsexporte der GKKE, Max Mutschler.
Aber gerade wenn wir uns ansehen, was Israel zum Beispiel mit den Merkava-Panzern auch im Gazastreifen angerichtet hat, dann muss man eben sagen, Komponenten für diese Panzer oder gar Panzermunition hierfür dürfen in der aktuellen Situation nicht geliefert werden.
Deutlich entschiedener ist die Ablehnung der Waffenlieferungen an Saudi-Arabien. Dessen Annäherung an Israel ändere nichts daran, dass es sich um ein autokratisches Regime handle. Generell stellt der Bericht der Koalition kein gutes Zeugnis aus. Die Ampel sei mit dem Versprechen einer restriktiven Rüstungsexportpolitik angetreten. Doch diese Politik habe sie nur in der ersten Hälfte der Legislaturperiode durchgehalten.
Wenn man dann allerdings die Werte anschaut mit den wirklich wiederholen, teilweise im dreistelligen Millionenbereich Rüstungsexportgenehmigungen für Staaten wie Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, auch Algerien oder Katar, dann muss man eben sagen, ist von diesem Elan eigentlich nichts mehr zu sehen. Das ist irgendwie in sich zusammengebrochen.
Auslöser dafür dürfte vor allem die Zeitenwende gewesen sein, die Kanzler Scholz nach Beginn des Krieges in der Ukraine ausgerufen hat. Das Land ist der mit Abstand größte Empfänger von Rüstungsgütern aus Deutschland. Die Ukraine führe einen legitimen Verteidigungskampf, so Prälat Karl Jüsten, deswegen würden diese Rüstungsexporte auch nicht kritisiert.
Wir haben Sorge, dass im Schatten dessen die Rüstungsexportpolitik insgesamt aufgeweicht wurde und die Standards, die wir eigentlich bisher immer hatten, subkutan im Grunde genommen aufgeweicht werden.
Darin sieht auch Max Mutschler eine große Gefahr. Auch er unterstützt die Idee, andere Länder im Kampf gegen die Feinde der Demokratie zu unterstützen.
Es passt nur dann überhaupt nicht zusammen, wenn man eben gerade diese Feinde der Demokratie eben auch mit Waffen beliefert. Ne? Saudi-Arabien darf man da durchaus dazuzählen. Auch Ägypten ist eine beinharte Militärdiktatur. Und wenn man dann solchen Staaten Waffen im dreistelligen Millionenbereich liefert, dann kann man nicht für sich in Anspruch nehmen, man würde sich jetzt gegen die Feinde der Demokratie richten. Man tut eigentlich das Gegenteil.
Die neue Bundesregierung, so die Forderung der GKKE, müsse sich wieder einer restriktiven Rüstungsexportpolitik zuwenden, anstatt den internationalen Rüstungswettlauf weiter zu befeuern.
Matthias Bertsch über den diesjährigen Rüstungsexportbericht der christlichen Kirchen in Deutschland. Shalom Aleichem, so heißt eine sogenannte Denkfabrik des Zentralrats der Juden in Deutschland, die sich vor allem mit Themen beschäftigt, die Juden und Muslime gleichermaßen betreffen. In dieser Woche ging es auf einer Veranstaltung um Erfahrung in den sozialen Medien. Die haben auch für Juden und Muslime Licht- und Schattenseiten. Sie sind einerseits ein wichtiges Medium für Vernetzung und Austausch. Aber gerade seit dem Angriff der Hamas auf Israel erleben Juden im Netz extrem viel Anfeindung. Manche packen im Wortsinn ihre digitalen Koffer.
Daniel Botmann, Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, weiß, dass Hass und Hetze analog wie digital stattfinden.
Wir haben in Deutschland und Europa seit dem 7. Oktober 2023 ein gravierendes Antisemitismusproblem, das dazu führt, dass sich Juden gezwungen sehen, ihre jüdische Identität im Alltag, in Schulen, in Universitäten, in Sportvereinen zu verbergen, um nicht Opfer von Anfeindungen, Ausgrenzungen und Gewalt zu werden.
Aber es gäbe einen gravierenden Unterschied.
So sind Debatten im digitalen Raum emotionaler, polarisierender und schärfer, als wir das sonst kennen. Es fehlt jeglicher effektiver Filter. Unter dem Deckmantel vermeintlicher Anonymität entsteht der fälschliche Eindruck eines rechtsfreien Raums.
Die CEMAS in Berlin ist eine gemeinnützige Organisation, die Sachargumente zu Themen wie Verschwörungsideologien, Antisemitismus und Rechtsextremismus sammelt. Benjamin Fischer ist ihr Beiratsvorsitzender.
2011 waren es jüdische Studierende in Frankreich, die Twitter verklagt haben. Damals ging es um den Hashtag Un bon juif, also ein guter Jude. Es wurde also massenweise auf Twitter wurden Sprüche geteilt wie, naja, eben ein guter Jude ist ein toter Jude, ein guter Jude ist ein blinder Jude, ein guter und so weiter. Dieser Fall ist uns allen deswegen noch im Gedächtnis, weil es der erste Fall war, in dem auf nationaler Ebene eine Plattform verklagt wurde, bis zum Europäischen Gerichtshof hocheskaliert und hat dazu geführt, dass heute Plattformen wie mittlerweile X, Facebook, Instagram, wie sie alle heißen, dazu verpflichtet sind, IP-Adressen rauszugeben, wenn jemand strafrechtlich relevantes Verhalten auf Plattform an den Tag legt.
Daran müssten sich auch deutsche Gerichte orientieren. Doch eine Internetplattform in Deutschland ist noch lange keine deutsche Plattform. Mike Fielitz, Bereichsleiter Demokratie- und Rechtsextremismusforschung am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft IDZ in Jena, beschreibt das Problem.
Im Endeffekt weisen alle Plattformen die Verantwortung über die Inhalte zurück, weil sie sagen, okay, wir vermitteln sozusagen nur zwischen Sender und Empfänger, zwischen Userinnen und Usern, die sich quasi dort selber überlassen sind. Sie sind halt nicht in einem gewissen Presserecht halt unterstellt, sondern sie funktionieren so nach US-amerikanischem Recht auch, dass sie halt nicht verantwortlich sind.
Hass und Hetze stürzen somit fast ungehindert auf Juden ein oder auf solche, die für Juden gehalten werden.
Also man muss nicht persönlich angegriffen werden, um traumatisiert zu werden. Es ist ein Trauma für alle. Was definitiv gepackt wird, sind die digitalen, die virtuellen Koffer, weil sich junge Jüdinnen und Juden die Frage stellen müssen, bleibe ich und erlebe ich diesen Hass oder kämpfe ich?
Sagt Avital Greenberg, Generalmanagerin bei EU-Watch in Brüssel, eine Organisation, die sich der zivilgesellschaftlichen Debatte verschrieben hat. Greenberg selbst hat sich aus den sozialen Medien zurückgezogen. Andere wollen weiter präsent sein, auch um Informationen über das eigene Jüdischsein weitergeben zu können.
Dislike, welche Erfahrung Juden in den sozialen Medien machen, war in dieser Woche Thema einer Diskussion der Denkfabrik Shalom Aleikum des Zentralrats der Juden in Deutschland. Unser Reporter Thomas Klatt hat die Gespräche für uns verfolgt.
Himmel und Erde im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Heute am 4. Advent, da schauen wir schon mal auf die nahen Feiertage. Eine neue Radio-Feature-Reihe der ARD-Religionsredaktion will sie durch die kommenden Feiertage und über den Jahreswechsel begleiten. Sie bietet Hörgenuss für und über diese besonderen Zeiten. Zu Weihnachten spielt ja die Nacht eine besondere Rolle. Unsere Reporterin Veronika Wawacek hat deshalb einmal mit Menschen gesprochen, die nachts wach sind, oftmals für andere, und die etwas zu erzählen wissen von dieser besonderen Atmosphäre der Nacht.
Muhannad Yabo singt, später wird der 46-Jährige schweigen, so wie der im Irak geborene Christ hier fast alle Nächte der Woche verbringt, schweigend, betend und wachend in der Herzogspitalkirche in der Münchner Innenstadt.
Das ist das Beste, was die Menschen für sich macht, also sitzen Gegenwart Gottes.
Seit 7 Jahren kommt der Staplerfahrer hierher zur sogenannten ewigen Anbetung. Von 19 bis 9 Uhr, unterbrochen von kurzen Nickerchen, sitzt er hier auf der Empore in der Kirche und wacht. Die Nacht sei schon immer prädestiniert gewesen für besondere spirituelle Erfahrungen, sagt der Benediktinerpater Anselm Grün.
Wir sind einfach aufmerksamer für etwas, wenn es dunkel ist, wenn die anderen schlafen, spüren wir. Wir können uns nicht jetzt unterhalten, sondern wir müssen nach innen horchen.
Das mag dem einen Frieden geben, andere aber spüren genau dann die eigene innere Unruhe und brauchen vielleicht erst einmal Hilfe, um die Ruhe der Nacht aushalten zu können. So wie die meisten Babys schlafen lernen müssen.
Zum Beispiel bei einem Baby war es so, das Baby hat immer nachts geschrien, aber ohne Ton.
Irem Bilgir ist Bereitschaftspflegemutter. Sie ist diejenige, die Kinder ab Tag 1 aufnimmt, bis eine dauerhafte Pflege gefunden ist. In der Regel können die leiblichen Mütter nicht für die Kinder sorgen, weil sie eine psychische oder eine Suchterkrankung haben. 6 Pflegebabys hat Irem Bilgir in den vergangenen Jahren auf diese Weise in ihrer 5-köpfigen Familie aufgenommen.
Und ich habe es dann ins Bettchen gelegt und habe das Babyfon angehabt und habe noch rumgeräumt und habe dann irgendwie so komische Geräusche im Babyfon gehört und konnte es nicht zuordnen. Bin dann rein und habe gesehen, dass, also man sieht, es weint, aber man hat keinen Ton gehört.
Sie nahm das Baby hoch, bot einen Schnuller an, eine Flasche. Das Baby erschrak furchtbar.
Ich glaube, das Baby kannte das nicht. Also ich glaube, es kannte nicht, dass jemand kommt. Und Babys resignieren ja irgendwann. Also wenn sie weinen und da kommt keiner, dann heißt es ja nicht, dass sie nicht mehr weinen, sondern sie kompensieren das irgendwie anderweitig.
Ihrem Bilgir legte daraufhin eine Matratze neben das Bettchen. Beim kleinsten Geräusch, das der Säugling von sich gab, war sie da, legte die Hand beruhigend auf den Bauch oder nahm das Baby hoch.
Nach 2 Tagen hat es angefangen, nachts zu weinen. Ganz leise erst. In der 3. Nacht war es schon komplett normal.
Das Kind hatte gelernt, ich bin nicht allein. Ein Gefühl, das nicht nur Kindern hilft, die Nacht gut zu überstehen.
Das ist so friedlich. Also es fühlt sich so nach Frieden an. So. Und ganz viel Vertrauen und Liebe auch. Und das ist ein sehr, 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 sehr schönes Gefühl.
Die besondere Atmosphäre der Nacht. Um die geht es im Radiofeature von Veronika Wawacek in der ARD-Reihe Besondere Zeiten. Das hier war ein kleiner Auszug. Die ganze Reportage, die können Sie heute hier in HR Info hören um 13.05 Uhr oder um 11.30 Uhr im Programm von HR2 Kultur. Besondere Zeiten, so heißt die Reihe, und alle Beiträge finden Sie auch jetzt schon in der ARD-Audiothek. Und damit kommen wir zu unserem Himmel- und Erde-Sonntagsthema, der Esel. Oft verschrien als dumm und störrisch und doch ein verkannter Menschenfreund, der vor allem seinen festen Platz hat in der Weihnachtsgeschichte. Auch an anderer Stelle in der Bibel spielt der Esel eine wirkliche Hauptrolle. Im Alten Testament sagt der Prophet Sacharja voraus, dass der Messias, also der von Israel erwartete göttliche Führer und Retter, wenn er denn kommt, auf einem Esel reitet. Im Neuen Testament wird dann genau das erzählt. Als Jesus vor Ostern am Palmsonntag in Jerusalem einzieht, reitet er auf einem Esel. Der Dortmunder Theologe Georg Taxacher erklärt, was dahinter steht.
Offensichtlich ist der Esel ein Symbol für Demut, ganz real, weil einfache Menschen damals eben auf Eseln daherkamen. Das Pferd ist ein Tier noch nicht mal nur der Reichen, sondern eher auch der Obrigkeit und vor allen Dingen des Militärs. Das heißt, das Pferd wird in dieser Zeit im Alten Testament mit Krieg assoziiert, weil es ein Kriegstier war. Es hat die Streitwagen gezogen. Und indem Jesus auf einem Esel einreitet, identifiziert er sich mit dieser Weissagung. Das heißt natürlich indirekt, hier ist der Messias, der Friedenskönig. Und dieser König kommt aber eben auf dem Tier der einfachen Leute, auf dem Tier des Friedens, und das ist eben der Esel.
Das sagt der Dortmunder Tiertheologe Georg Taxacher. Und einen ganz eigenen, neuen Blick auf den Esel wirft der Fuldaer Philosoph Christoph Quarch. Er hat ein Buch geschrieben, in dem er Führungskräften den Esel als Vorbild empfiehlt. Im Titel mit den beiden Führungsqualitäten »Wacher Geist« und »Fester Schritt«. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit Christoph Quarch über die Faszination des Philosophen für den Esel gesprochen.
Führungskräfte sollen jetzt also beim Esel lernen, und da fällt einem als erstes die Sturheit ein. Also Sturheit als neue Führungsqualität?
Nein, ganz sicherlich nicht. Wenn wir Esel als stur erleben, dann interpretieren wir sie auf eine ganz eigentümliche Weise. Was wir eigentlich interpretieren, ist ihre sonderbare Intuition. Esel haben ein sehr feines Gespür dafür, was möglich ist und was nicht möglich ist. Das heißt, sie tun nur das, von dem sie genau wissen, dass es geht. Und wenn sie halt wissen, dass es nicht geht oder sich unsicher sind, dann bleiben sie halt stehen. Zum Beispiel vor Flüssen oder Bächen, wo sie den Grund nicht sehen können. Deswegen hat man Eselsbrücken bauen müssen, um die Esel halt über diese Gewässer zu bringen, sonst würden sie keinen Fuß da reinsetzen. Und das ist eben etwas, was Esel auszeichnet. Sie haben dieses sehr feine Gespür für Situationen, was im Übrigen auch der Grund dafür ist, warum man sie in der Wüste vor den Karamellkarawanen immer vorne weglaufen lässt, weil man eben weiß, wenn der Esel etwas wittert, was nicht geheuer ist, dann kann er die ganze Karawane aufhalten, und das nützt letztlich allen.
Also ein Leittier für Führungsqualitäten. Eine Zeit lang mussten Führungspersonen ja eher Raubtierqualitäten haben. Jetzt empfehlen Sie den Esel, sozusagen die sanfte Variante. Was zeichnet denn den Esel so im Hinblick auf Führungsverhalten vor allen Dingen aus?
Ich glaube, die Meisterschaft des Esels besteht darin, dass er andere zu führen vermag, ohne dass die anderen es merken. Das weiß jeder, der schon mal mit einem Esel durch die Gegend gelaufen ist. Man bildet sich ein, man würde selber den Esel an der Leine führen, die man in der Hand hält. In Wahrheit ist es aber ganz anders. Letztlich führt der Esel einen selber. Und das hat eben etwas damit zu tun, dass Esel diese feine Sensibilität und Intuition haben, von der ich schon gesprochen habe. Und das hängt auch damit zusammen, dass sie sich sehr gut auf Menschen einstellen können. Eigentlich sind Esel sehr menschenfreundliche Wesen. Die sind ziemlich empathisch, sie sind achtsam, sie können zuhören, sie sind kooperativ und auch eine wichtige Führungsqualität. Sie sind geduldig und ausdauernd, was eben ja raubtierhafte Führungskräfte in der Regel gerade nicht sind.
Was macht den Esel denn dann besonders zeitgemäß, wenn Sie diese Dinge hervorheben?
Naja, sagen wir mal so, die Unternehmen verändern sich im Augenblick sehr. Überhaupt Organisationen verändern sich. Und das hat etwas damit zu tun, dass es immer schwerer wird, gute Leute an sich zu binden oder auch gute Leute bei sich zu behalten. Und das heißt, Unternehmen sind heute darauf angewiesen, dass sie das Menschliche stärker in den Fokus rücken und den Menschen, die bei ihnen arbeiten, auch eine Art Heimat geben können. Dass es einen Ort gibt, an dem die Menschen sich als Menschen ernst genommen und wertgeschätzt fühlen. Das heißt, alles in allem wird dieses Thema Unternehmenskultur immer wichtiger. Und gerade deswegen braucht es eben nochmal ein neues Nachdenken über Führungskompetenz. Denn Führung bedeutet in Zukunft nicht mehr einfach nur vorne weggehen, die Ziele festsetzen und die entsprechenden Methoden exekutieren, sondern Führung bedeutet auch, eine Unternehmenskultur aufzubauen, zu hegen und zu pflegen und die Menschen darin ernst zu nehmen.
Herr Queich, neben den schönen Illustrationen von Eseln von Ihrer Tochter Martha schöpfen Sie aus vielen Geschichten von Literatur, Bibel und Mythos, wo der Esel oft vorkommt, und Sie deuten dann Esels- und Führungsqualitäten aus diesen Geschichten aus. Wir haben ja jetzt bald Weihnachten, das steht vor der Tür, der Esel ist in jeder Krippe zu betrachten, aber eben nicht gerade als Führungsfigur.
Naja, aber auch da kommt er in einer Rolle vor, die für Führungskräfte der Zukunft immer wichtiger werden wird, nämlich eine Atmosphäre des Vertrauens und eine Atmosphäre der Verlässlichkeit zu schaffen. Man könnte auch sagen, es ist eine Atmosphäre der Geborgenheit. Und das ist tatsächlich etwas, was Esel sehr gut können, weil sie eben menschenfreundliche Tiere sind. Ist ihre Präsenz etwas, wo Menschen sich wohlfühlen. Menschen können entspannen, wo ein Esel in der Nähe ist. Deswegen werden Esel auch gerne in therapeutischen Kontexten eingesetzt. Und das ist eben etwas, was in diesen biblischen Geschichten, in denen der Esel auftaucht, ganz schön zum Ausdruck gebracht wird. Sei es im Stall von Bethlehem, sei es dann auch auf der Flucht nach Ägypten.
Viele von uns kennen ja auch die Abenteuer von Don Quixote und Sancho Panza. Don Quixote reitet auf einem Pferd, sein Knecht Sancho Panza auf einem Esel. Was gibt es bei diesen Esel zu entdecken?
Ja, allen voran mal, dass Esel sehr bodenständige Tiere sind, die auch durch ihre Präsenz Menschen dabei begleiten können, sie darin unterstützen können, sich zu erden oder sich eben auch gut zu verwurzeln. Das ist etwas, was dieser Don Quixote, dieser traumverlorene, etwas spinnerte Ritter der traurigen Gestalt dringend bräuchte, was sein Freund Sancho Panza allerdings eher hat. Also Esel können Menschen dazu bringen, die Füße auf dem Boden zu behalten, so wie es die Esel auch tun. Und auch hier wiederum, das ist etwas, was Führungskräfte heute ganz besonders dringend brauchen, weil sie sonst Gefahr laufen, davon zu galoppieren, wo sie besser Schritt halten mit den Menschen, die sie führen sollen.
Und es gibt noch viele weitere Entdeckungen in Ihrem Buch über Esel und Führungsqualitäten. Beim Märchen von Goldesel sprechen Sie über Großherzigkeit und Kleinkariertheit von Führungskräften. Es geht bei Ihnen auch um Beharrlichkeit, um wache Sinne. Da sind Ihnen die Ohren auch recht wichtig. Er kann die Ohren auch bis zu 180 Grad in jede Richtung drehen. Warum haben es Ihnen die Eselsohren am Schluss noch angetan?
Ja, nicht nur dadurch, dass sie es mir erlauben, mich in meinen Büchern besser zurechtzufinden, sondern vor allen Dingen, weil die Eselsohren eben extrem sensibel und feinfühlig sind. Da gibt es auch in der Literatur sehr schöne Geschichten. Es gibt zum Beispiel einen französischen Film, der heißt Der Esel, mein Liebhaber und ich, der von einer Lehrerin handelt, die einem Esel ihr ganzes Herz ausschüttet und auf diese Weise dann von ihrem Kummer kuriert wird. Oder es gibt eine wunderbare Eselsgeschichte von Juan Ramón Jiménez, die heißt Platero, wo sein Esel ihm zu einem ständigen Begleiter wird, dem gegenüber er sein Herz ausschütten kann. Also Esel sind von vielen Menschen immer als gute Gesprächspartner wahrgenommen werden, als sehr feinfühlige und sensible Wesen. Und das ist eben etwas, was wir alle brauchen. Deswegen würde ich gerne bei der Gelegenheit noch Giordano Bruno zitieren, der einmal gesagt hat, betet zu Gott, meine Teuren, betet zu Gott, auf dass er, falls ihr noch keine Esel seid, euch zu Eseln werden lasse.
Wacher Geist und fester Schritt. Das ist der Titel des Buches von Christoph Quarch, in dem er über die Bedeutung des Esels für heutiges Führungsverhalten nachdenkt. Klaus Hofmeister hat mit ihm darüber gesprochen. Der Esel, Krippenfigur und ein verkannter Menschenfreund. Um ihn drehte sich heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Danke fürs Hinhören. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.